Liebe Gemeinde, zu den Kennzeichen eines Unrechtsstaates gehört immer eine undurchschaubare Justiz, ein fragwürdiges Gerichtswesen. Man fällt willkürlich Urteile, es gibt keine Transparenz der Gerichte, es gibt auch keine Rechtssicherheit. Und viele denken dabei sicher an die Verurteilung etwa von Michail Khodorkovsky. Der gehörte zu den steinreichen Wirtschaftsbossen in Russland, zu den sogenannten Oligarchen. Er fiel bei Putin in Ungnade, wurde dann 2003 verhaftet, bekam ein langes Verfahren. Zunächst zu 8 Jahren Gefängnis verurteilt. Dann kam 2010 noch eine weitere Haftstrafe von 7 Jahren dazu, verbannt nach Sibirien. Und jetzt im Dezember 2013, kurz vor Weihnachten, Sie haben das mitbekommen, kam er dann ganz überraschend frei. Aus der Ferne ist sicherlich nicht möglich, sich ein zutreffendes Bild von den ganzen Vorgängen zu machen, aber es entstand doch der Eindruck von krasser Willkür. Auch viele Russen haben diese Prozesse gegen Khodorkovsky scharf kritisiert. Eine Assistentin des Richters hat gegenüber der Presse erklärt, das Urteil sei von oben diktiert worden. Rechtsunsicherheit. Wenn in Deutschland ein Urteil verkündet wird, dann leitet der Richter dies in der Regel ein mit der Formulierung im Namen des Volkes. Im Namen des Volkes. Also er spricht im Auftrag. Er muss seine Urteile vor der Instanz des Volkes, also vor uns, verantworten. Die deutsche Justiz ist im Ausland hoch angesehen. Und trotzdem kommt es auch in unserem Rechtsstaat vor, dass Bürger sich erbost über Gerichte und Richter beklagen. Dass sie sagen, es sei völlig schleierhaft, wie dieses Urteil zustande gekommen ist. Und das ist auch nicht verwunderlich, wie sollen fehlerhafte Menschen eine fehlerfreie Justiz praktizieren. Sogar bei uns gibt es dieses Sprichwort, auf hoher See und bei Gericht bist du ganz in Gottes Hand. Also es ist unberechenbar, Recht haben und Recht bekommen sind noch 2 verschiedene Paar Stiefel. Es ist oftmals nicht durchsichtig, wie Urteile dann letztlich zustande kommen. Und nun haben wir vor 2 Wochen im Rahmen unserer Predigtreihe gesehen, auch Gott hält Gericht. Auch Gott hält Gericht. Und Römer 2, Vers 5 hat das ganz deutlich gemacht. Es kommt dieser Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und kein Mensch kann vor diesem Gericht ausweichen. Kein Mensch kann sich dieser Gerichtsinstanz entziehen. In Vers 6, Sie haben das vor sich, Römer 2, Vers 6, Gott wird jedem vergelten nach seinen Werken. Und in Vers 16, das ist wie eine Klammer um diesen Text gelegt, ist von dem Tag die Rede, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird. Also der Menschen, aller Menschen. Keiner kann sich entziehen vor diesem Gericht. Worum geht es hier? Zur Erinnerung, in diesen Versen spricht der Apostel von Leuten, die wir vor 2 Wochen als Moralapostel bezeichnet hatten. Das gibt's ja bis heute. Was waren die Kennzeichen der Moralapostel? Sie leben mit der Illusion, wir brauchen vor Gottes Gericht nichts zu befürchten. Das ist die Illusion der Moralapostel. Weil wir immer noch besser sind als andere. Und Paulus sagt, willkommen in der Realität, Leute, wacht endlich auf. So ist es nicht. So ist es nicht. Ihr seid genauso schuldig vor Gott, weil ihr gemessen an Gottes Maßstab nicht besser seid als die Leute, die ihr verurteilt. Das waren die ersten Verse von Römer 2. Darum bist du nicht zu entschuldigen, o Mensch, wer du auch seist, der du richtest, denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst, denn du, der du richtest, verübst ja dasselbe. Das heißt, du bist auch vor Gott schuldig. Du begehst vielleicht andere Sünden, aber Sünding tust du auch. Und in dieser Lage hatten wir gesehen, gibt es eine doppelte Option. Entweder du kehrst um, Vers 4, oder du bist dem Gericht Gottes hilflos ausgeliefert. Alles läuft auf diesen Tag des Gerichts zu, wie Paulus das nennt, auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Und Zorn meint hier nicht eine ungezügelte Wut, sondern den heiligen Zorn des heiligen Gottes über das Böse. Es ist ein Teil seiner Gerechtigkeit, dieser heilige Zorn. Und da beginnt nun unser heutiger Abschnitt, der nur ein Thema hat, nämlich es ist ein Hintergrundbericht, wenn Sie so wollen, ein Insiderbericht über Gottes Gericht. Worum geht es in diesem Gericht? Nach welchen Prinzipien wird hier entschieden? Das ist unser Thema heute Morgen. Überschrift, wenn Sie mitschreiben wollen, was in Gottes Gericht zählt. Man könnte auch sagen, worauf es in Gottes Gericht ankommt. Was in Gottes Gericht zählt? Gott spricht seine Urteile ja im Unterschied zu unseren Richtern im eigenen Namen. Er hat keine Instanz über sich. Es gibt nichts Höheres, auf das Gott sich berufen könnte, als Gott. Also Gott wäre für seine Gerichtsbarkeit niemandem Rechenschaft schuldig, außer sich selbst. Und umso bemerkenswerter ist, dass der heilige Gott von sich aus Transparenz herstellt. Da bleibt überhaupt keine Arbeit mehr für irgendwelche Whistleblower übrig, für irgendwelche Agenten, die Geheimnisse ausspüren und Hintergründe aufdecken. Nein, weil der heilige Gott von sich aus, in diesem Fall durch Paulus, ganz offen darlegt, nach welchen Prinzipien sein gerechtes Gericht funktioniert. Gottes Gericht ist völlig berechenbar und transparent. Da muss keiner überrascht sein. Halten wir also fest, kein Mensch kann sich dem Gericht entziehen und umso nötiger müssen wir wissen, was da auf uns zukommt. Und Gott offenbart uns nun durch Paulus, was in Gottes Gericht zählt. Und dazu hat er uns diesen Text gegeben und wir lesen jetzt daraus zunächst die Verse 6 bis 13. Wir beginnen nochmal in Vers 5, Sie haben das auf Ihrem gelben Zettel vor sich. Aber aufgrund deiner Verstocktheit und deines unbußfertigen Herzens häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, der jedem vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten, Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben ewiges Leben, denen aber, die selbstsüchtig und der Wahrheit ungehorsam sind, dagegen der Ungerechtigkeit gehorchen, Grimm und Zorn. Drangsal und Angst über jede Menschenseele, die das Böse vollbringt, zuerst über den Juden, dann auch über den Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Friedes, meint ihr Friede mit Gott, jedem, der das Gute tut, zuerst den Juden, dann auch dem Griechen. Denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Bis dahin erstmal. Wir wollen noch einmal beten. Herr, nun bitten wir dich, dass du durch dieses Wort wirklich zu uns redest und uns erkennen lässt, wie wir vor dir dastehen und uns tröstest und uns aufrichtest und uns aufrüttelst. Amen. Also, was in Gottes Gericht zählt? Und das Erste, in Gottes Gericht zählen Werke. Das ist das Erste. Das sagt Paulus hier ganz offen, der jedem, Vers 6, der jedem vergelten wird nach seinen Werken. Paulus hat diese Formulierung schon so ähnlich im Alten Testament vorgefunden, etwa im Psalm 62, Vers 13, da steht, du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat. Und auf den ersten Blick stutzt der erfahrene Bibelleser. Klingt das nicht nach Werkgerechtigkeit, fragen wir? Was ja gerade die Reformation aufgedeckt hat, dass das nicht im Sinne der Bibel ist. Will Paulus sagen, dass Gottes Gericht sich an unseren guten Taten entscheidet? Und wir letztlich dann selbst dafür verantwortlich sind, wie Gottes Gerichtsurteil über uns ausfällt? Wir müssen genau hinsehen. Paulus behauptet nicht, dass unsere Rettung und Erlösung durch Werke erarbeitet wird. Paulus behauptet nicht, dass wir uns den Himmel mit guten Taten verdienen können durch gute Werke, sondern er sagt, Gottes Gericht erfolgt unter anderem aufgrund von Werken. Das ist ein Unterschied. Wir können nicht unsere Erlösung durch Werke erarbeiten, aber Gottes Gericht erfolgt auch unter anderem aufgrund von Werken. Das ist ein Riesenunterschied, wie wir gleich noch sehen werden. Es gilt also erstmal, in Gottes Gericht zählen Werke. Und diese Wahrheit, dass Gott aufgrund von Werken richtet, findet sich in der ganzen Bibel. Das ist also nicht eine spezielle Aussage, die wir nur hier bei Paulus haben, das würde ja auch schon ausreichen. Aber das findet sich in der ganzen Bibel im Alten Testament schon, etwa in Jesaja Kapitel 3, Vers 10 und 11. Da sagt der Prophet, sagt den Gerechten, dass es ihnen gut gehen wird, denn sie werden die Frucht ihrer Taten genießen. Und wehe den Gottlosen, ihm geht es schlecht, denn was er mit seinen Händen getan hat, das wird ihm angetan werden. Oder Jeremia 17, Vers 10, eine ganz berühmte Stelle. Da sagt Gott, Jeremia 17, Vers 10, ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, also das Innerste des Menschen. Die Nieren sind hier auch als Bild für die Gefühle, für alles, was den Menschen so innerlich umtreibt. verwendet, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Frucht seiner Taten. Also in Gottes Gericht zählen Werke. Und sogar der Herr Jesus hat das angekündigt. In Johannes 5, Vers 29 redet er von denen, die Gutes getan haben, sagt er, werden hervorgehen zur Auferstehung des Lebens, die aber Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichtes. Das ist für uns zunächst mal verwirrend. Also das ist das Erste, was wir hier über die Systematik von Gottes Gericht lernen, nach den Werken. Und da gibt es grob zwei Rubriken, in die Gottes Gericht die Menschen entsprechend ihrer Werke einteilt. Und jeder gehört auf eine der beiden Seiten. Jeder gehört in eine dieser beiden Gruppen hinein. Entweder Gruppe A oder Gruppe B. Je nach unseren Werken. Und Paulus benennt jeweils das Lebensziel und den Lebensstil dieser Gruppen. Gruppe A wird beschrieben in Vers 7 und 10. Das ist wie eine Klammer. Und Gruppe B in Vers 8 und 9. Also A, 7 und 10 umgibt das und in der Mitte ist Gruppe B, Verse 8 und 9. Also gucken wir uns Gruppe A an. Lebensziel von Gruppe A, Vers 7 wird das beschrieben. Was ist ihr Lebensziel? Die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unvergänglichkeit erstreben. Das ist ihr Lebensziel. Sie erstreben Herrlichkeit. Damit ist Gott gemeint. Herrlichkeit ist ein Ausdruck für Gott selbst. Sie wollen ihn kennenlernen, sie wollen zu seiner Ehre leben. Es geht ihnen um Gottes Herrlichkeit. Es geht nicht so, dass sie selbst groß rauskommen wollen, sondern sie streben nach Gottes Herrlichkeit. Paulus hat mal gesagt, ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Das ist hier im Grunde genommen gemeint. Also sie erstreben Herrlichkeit, sie wollen Gott selbst in seiner Herrlichkeit und Macht immer mehr kennenlernen. Ehre, nämlich von Gott. Sie suchen seine Zustimmung, sie suchen sein Wohlgefallen. Sein Wohlgefallen ist ihnen wichtiger als die Ehre, die sie bei Menschen haben. Und sie erstreben Unvergänglichkeit. Sie wollen ewig bei Gott sein. Und ewig bei Gott zu sein und im Himmel anzukommen, ist ihnen wichtiger als aller vergänglicher Reichtum. Das ist das Lebensziel der Gruppe A. Und Jesus hat es mal so zusammengefasst in der Bergpredigt. Da hat er gesagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Paulus hätte auch sagen können, nach seiner Herrlichkeit, nach seiner Ehre. Dann wird euch alles andere zufallen. Das ist das Lebensziel dieser Gruppe A. Und sie, daraus folgt ihr Lebensstil. In Vers 7, sie wirken Gutes und zwar mit Ausdauer. Das heißt, das ist die Grundrichtung ihres Lebens, nicht, dass sie mal was Gutes tun, sondern das ist die beständige Grundrichtung ihres Lebens. Sie wirken Gutes. Das heißt nicht, dass sie nicht auch mal was Schlechtes tun, aber das ist die Grundausrichtung ihres Lebens. In Vers 10 wird es nochmal gesagt, sie tun das Gute. Das ist der Lebensstil, der sich aus dem Lebensziel Herrlichkeit, Ehre, Unvergänglichkeit ergibt. Und dagegen setzt Paulus dann Lebensziel und Lebensstil von Gruppe B. Vers 8 und 9. Das Lebensziel von Gruppe B wird mit einem krassen Wort beschrieben, nämlich selbstsüchtig. Das heißt, ihre Ziele sind vor allem selbstbezogen. Sie fragen danach, was ist für mich das Beste und Schönste. Sie handeln aus Eigennutz. Der Begriff wird verwendet oft für einen Kaufmann. Das ist so das Bild, das ist die Idee, die hinter diesem Konzept steht. Der Kaufmann, dem es nur um das eigene Geld geht. Egal, was er sonst damit anrichtet. Selbstsüchtig, auf sich selbst bezogen. Ein Lieblingsbegriff dieser Selbstsüchtigen ist Selbstverwirklichung. Denk an dich selbst. Achte auf dich selbst. Pass auf dich selbst auf. Das ist das wichtigste Ziel deines Lebens. Und aus diesem Lebensziel kommt dann ein Lebensstil. Sie sind der Wahrheit ungehorsam, sagt Paulus, Vers 8. Sie sind der Ungerechtigkeit, aber gehorsam. Sie suchen, was ihnen gut tut. Und in Vers 9 bezeichnet er so jemanden als eine Menschenseele, die Böses vollbringt. Also wir sehen, wie Lebensziel und Lebensstil ganz eng verbunden sind. Und das war's. Es gibt keine dritte Gruppe. Es gibt keine Mittelgruppe. Der hätten sich wohl die meisten so intuitiv zugeordnet. Aber die gibt's hier nicht, diese Mittelgruppe. Die Leute von A machen natürlich auch Fehler und die Leute von B können auch vieles richtig machen. Aber Paulus macht hier deutlich, es kommt auf die Grundrichtung deines Lebens an. Auch B kann hier und da Einzelnes Gutes tun, das bestimmt aber nicht seine Lebensrichtung. Nicht sein inneres Streben. Du kannst von Hannover aus nicht gleichzeitig nach München und nach Flensburg unterwegs sein. Das geht einfach nicht. Entweder bist du in die eine Richtung unterwegs oder in die andere. Entweder fährst du von Hannover aus nach Norden oder nach Süden. Aber du kannst es nicht gleichzeitig tun, das zerreißt dich. Entweder dient einer mit letzter Hingabe Gott, oder er dient mit letzter Hingabe sich selbst. Und diese letzte Lebensrichtung, dieses Lebensziel wird deinen Lebensstil bestimmen. So oder so. Es wird dich prägen und es wird auch alle deine guten Werke infizieren. Diese Lebensrichtung. Du kannst zwar was Gutes tun, aber du bist dann immer noch auf dem Weg in die falsche Richtung. Und so hat Martin Luther einmal zugespitzt gesagt, die Werke des Menschen ohne Gott, wie schön auch immer sie sein mögen und wie gut sie auch zu sein scheinen, sind doch sicher Todsünden. Das ist hart ausgedrückt. Aber er sagt, letztlich ist alles, was wir ohne Gott tun können, nur Sünde. Es hat so ein paar gute Seiten. Es mag gut gemeint sein, es mag gut scheinen, aber es ist letztlich Sünde. Das ist krass, aber das ist so, wie die Bibel uns das darstellt. Und in Vers 9 und Vers 10, wenn Sie auf den Zettel gucken, dann stellt Paulus die beiden Konzepte schroff und zugleich schlicht einander gegenüber. In Vers 9 der Lebensstil von B, das Böse vollbringen. Und in Vers 10 der Lebensstil von A, das Gute tun. So wie das Jesus in Johannes 5, Vers 29 beschrieben hat, es werden hier vorgehen, die Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens, die Böses getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Sie werden beide auferstehen und die einen werden auf ewig bei Gott sein und die anderen auf ewig in der Verdammnis. Und genau die gleiche Gegenüberstellung, wie sie in Johannes 5, Vers 29 vorliegt, finden wir hier bei Paulus. Er sagt auch, auf welches Ziel das letztlich zusteuert. Er sagt, denen, die nach Lebensziel und Lebensstil A streben, wird Gott was geben? Was steht in Vers 7 am Ende? Ewiges Leben. Ein Leben in ewiger Gemeinschaft mit Gott. Die anderen werden auch ewig existieren, aber sie werden ewig in Trennung von Gott existieren. Ewiges Leben sagt nicht nur etwas über die Länge aus, es sagt auch etwas über die Qualität aus. Und das wird in Vers 10 dann nochmal unterstrichen. Was werden sie bekommen? Was steht in Vers 10? Herrlichkeit, Ehre, Friede. Friede mit Gott, geborgen in seinem Reich, in seiner Nähe, mit denen, die ihn geliebt haben, zusammen, zu seiner Ehre auf ewig sein Lob singen und leben. Das ist das Ziel. Das ist der Ausgang für Lebensziel und Lebensstil A. Und die Gegenseite, die nach Lebensziel und Lebensstil B trachtet, bekommt am Ende was? Das steht hier in Vers 8 am Ende. Grimm und Zorn. Also Gottes Gericht, Gottes Verurteilung. Und in Vers 9 steht es nochmal mit sehr deutlichen Worten, Drangsal und Angst. Grimm und Zorn, Drangsal und Angst, das ist die ewige Verlorenheit in der Hölle. Und so beschreibt Paulus das hier. Und wir sagen ja, Paulus, wenn das so schroff ist, wenn das so krass ist, wenn das so schwarz-weiß ist, wird es dann überhaupt jemand in die Kategorie A schaffen? Was meinen Sie? Die Antwort gibt Paulus ein Kapitel später. Da sagt er nämlich in Römer 3, ab Vers 19, am Ende, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Weil aus Werken des Gesetzes, also durch Taten, kein Fleisch, kein Mensch, heißt das, vor ihm gerechtfertigt werden kann. Also die ist leer, die Kategorie A, wenn man so will. Da steht keiner drin. Und dann wird es in Vers 22 am Ende nochmal gesagt. Es ist kein Unterschied. Und Vers 23. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit. Alle. Wie wir hier sind. Und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das ist die Situation. Gott richtet nach den Werken, aber keiner hat eine Chance. Das ist die Aussage von Paulus. Und Paulus sieht schon, es wird Proteste hageln, wenn Sie das lesen. Die Moralapostel werden protestieren und sagen, so schlecht sind wir nicht. Du kannst nicht alle über einen Kamm scheren. Und meine jüdischen Volksgenossen werden protestieren und werden sagen, wir sind immerhin Gottes auserwähltes Volk. Wir haben immerhin als Einzige das Gesetz von ihm bekommen. Wir sind immerhin mit unserer Geschichte ihm besonders nah. Und einige Kirchenmitglieder und einige eingetragene Gemeindeglieder seit den Zeiten des Neuen Testamentes werden protestieren und werden sagen, wir sind immerhin in der Lage, das Neue Testament zu lesen und zu kennen. Es sind nicht alle gleich. Ich komme aus einer frommen Familie über 5 Generationen hinweg. Es sind nicht alle gleich. Ich komme immerhin aus dem Volk der Juden, die Gott besonders erwählt hat. Es sind nicht alle gleich. Ich komme immerhin aus einer konservativen Gemeinde. die dem Strom des Neoevangelikalismus und der Postmoderne entgegensteht. Es sind nicht alle gleich. Und da ist es an der Zeit, dass Paulus das zweite Prinzip festmacht, das in Gottes Gericht zählt. In Gottes Gericht zählen Werke, war das erste. Und zweitens, in Gottes Gericht zählt kein Ansehen der Person. In Gottes Gericht zählt kein Ansehen der Person. Und das sehen Sie in Vers 11. Da sagt Paulus, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Ganz eindeutig, das hatte er ja in Vers 9 und Vers 10 am Ende schon jeweils angedeutet, Juden und dann auch Griechen, das gilt für alle. Und in Vers 10 am Ende wieder, zuerst den Juden, dann auch den Griechen, also kein Ansehen der Person. Und in Vers 12 sagt Paulus ausdrücklich zweimal alle. Alle nämlich, die ohne Gesetz gesündigt haben, werden auch ohne Gesetz verloren gehen. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, werden durch das Gesetz verurteilt werden. Klare Aussage. Also alle, die ohne das Gesetz gesündigt haben, sind die Heiden, die gehen verloren ohne Gesetz, weil sie gesündigt haben, weil sie Gott nicht vollkommen gehorsam gewesen sind. Und alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, also die Juden, die das Alte Testament kannten, die werden durch das Gesetz verurteilt. Im Endeffekt kommt beides auf das Gleiche heraus. Ja, in Gottes Gericht, das ist das zweite, zählt kein Ansehen der Person. Und wieder nimmt Paulus vorweg, was man ihm entgegenhalten wird. Vers 13, die Juden werden entgegnen, aber Paulus, wir haben doch das Gesetz. Paulus, wir hören doch regelmäßig die Schriftlesung in den Synagogen, die Propheten, die fünf Bücher Mose. Hören wir doch, ehrfürchtig. Wir waren doch im biblischen Unterricht, in der BEG Hannover. Und Paulus wird sagen, ja, umso schlimmer. Je mehr ihr wisst, umso mehr Verantwortung habt ihr. Das sagt er ja in Vers 13. Vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. Je mehr du weißt, wenn du es nicht tust, umso schlimmer für dich. Weil deine Verantwortung umso größer ist. Und die Heiden können entgegnen, ja, aber das ist doch ungerecht. Die Juden haben doch Gottes schriftliche Offenbarung, Paulus. Die haben noch das Alte Testament, die lernen das doch schon als Kleinkinder in der Bibel zu lesen. Die haben schon eine Kinderbibel. Die sind doch privilegiert. Wir haben nie eine Bibel gesehen. Wir haben nie eine Großmutter gehabt, die mit uns gebetet hat. Und das sind Vers 14, die Heiden, die das Gesetz nicht haben. Und Paulus antwortet, das stimmt schon. Aber ihr habt auch etwas bekommen, nämlich Vers 14, die Heiden, die das Gesetz nicht haben, wenn die von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz, da sie ja beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist. Was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Das ist hochspannend, was Paulus hier schreibt. Und das kann man auch in der Kulturgeschichte nachvollziehen. Auch viele Heiden haben eine Ahnung von Gut und Böse. Auch die Heiden. Auch die Heiden, wenn auch gebrochen, tun, was das Gesetz von Natur aus verlangt. Die tun auch nicht nur Schlechtes. Manches, was das geschriebene Gesetz verlangt, machen die Heiden, sagt Paulus, instinktiv richtig. Weil sie Gottes Geschöpfe sind. Weil sie Gottes Fingerabdruck tragen. Also auch bei Heiden kann man feststellen, dass sie ihrem Ehepartner treu sind. Auch bei Heiden kann man feststellen, dass sie sich fürsorglich um ihre Kinder kümmern. Auch bei Heiden können sie sehen zum Teil, dass die ihre Eltern ehren oder ehrlich miteinander umgehen. Das finden sie auch bei Heiden. Also vieles von dem erfüllen sie, was die zweite Tafel der Gebote vom Menschen fordert, also für den Umgang zwischen Mensch und Mensch. Das finden Sie auch bei Heiden. Auch Heiden reisen auf eigene Kosten in Krisengebiete, um Erdbebenopfern zu helfen. Bewundernswert. Auch Heiden setzen sich für Arme ein, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Auch Heiden sind entsetzt, wenn Kinder misshandelt oder alte Menschen abgeschoben werden. Auch Heiden. Auch Heiden haben ein Koordinatensystem von richtig und falsch. Weil Gott sie als moralisch verantwortliche Personen geschaffen hat. Es ist zwar durch den Sündenfall vielfach gebrochen, aber es ist trotzdem noch vorhanden. Es ist trotzdem noch da. Das merken Sie doch auch, wenn Sie mit Menschen zu tun haben, die nicht an Jesus glauben und trotzdem sehr ordentliche Zeitgenossen sein können. Und damit beweisen Sie, sagt Paulus, dass Gottes Gesetz in ihre Herzen geschrieben ist. Wenn auch verdunkelt durch den Sündenfall, die Sünde hat viel verdeckt und verschmiert, aber es ist noch erkennbar. Und das kann man auch daran erkennen, dass sich von Zeit zu Zeit ihr Gewissen meldet, so wie ein inneres Warnsystem, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Das haben doch auch Heiden, ein Gewissen. Gut, das Gewissen kann abstumpfen, das Gewissen kann manipuliert werden, aber man kann es nie ganz tot trampeln, man kann es nie ganz ausschalten. Das sehen Sie zum Beispiel im tragischen Fall der Abtreibung. Manche Organisationen und Beratungen reden den Frauen ein, das sei überhaupt kein Problem, ein Kind abzutreiben. Das sei nur ein ganz normaler medizinischer Eingriff, das sei ethisch völlig in Ordnung. Sie tun alles, um die Frauen und die Männer zu beruhigen. Und trotzdem haben viele hinterher schwere seelische Nöte. Das wird oft verschwiegen, aber es ist so. Und das ist auch medizinisch aufzuzeigen, psychologisch. Trotzdem haben viele Depressionen. Trotzdem kommen viele nicht mehr zur Ruhe nach einer Abtreibung, weil sich ihr Gewissen meldet. Das ist genau das, was Paulus hier schreibt. Und dadurch entsteht dann Unruhe im Herzen. Und man versucht, sich zu rechtfertigen. Und man wird doch durch die eigenen Gedanken angeklagt, weil das Gewissen eben nicht zum Schweigen zu bringen ist. Das ist hier der Schluss von Vers 14. Dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Das Gewissen rumort. Man kommt nicht mehr zur Ruhe. Wissen Sie, auch der Heide hat das Bedürfnis, mit sich im Reinen zu sein. Auch der nicht an Jesus glaubt, ist doch keine gewissenlose Maschine. Auch der sucht ein gutes Gewissen. Auch der möchte ruhig schlafen. Auch der möchte Frieden im Herzen. Auch der möchte irgendwie mit seiner Vergangenheit ins Reine kommen. Auch der Heide. Und das Grundwort für Gewissen, interessant, gibt es in vielen Sprachen alter Völker. Und im Griechischen heißt es wörtlich eigentlich Mitwissen. Also Synaedesis. Mitwissen. Das ist eine innere Instanz, die uns begleitet. Die mitweiß, was wir tun. Ein alter Stamm in Afrika soll sich das Gewissen zunutze gemacht haben, wenn sie herausbekommen wollten, ob ein Angeklagter wirklich etwas verbrochen hatte. So im Sinne eines Lügendetektors. Man stellte dann oft mehrere Angeklagte in eine Reihe nebeneinander und berührte ihre Zunge mit einem heißen Messer. Wenn wie normal Speichel auf der Zunge war, hat es kurz gezischt und nicht so doll wehgetan. Jetzt ahnen Sie es schon. Wenn die Zunge aber trocken war, ist das Messer angeklebt und hat schlimme Schmerzen verursacht. Und der Stamm hatte durch Erfahrung gelernt, eine trockene Zunge ist ein Indiz für ein schlechtes Gewissen. Es wird der Mund dann ganz trocken. Man steht kurz davor, enttarnt zu werden. Das war ein Hinweis auf das Gewissen. Das muss nicht bei jedem funktionieren. Jetzt prüfen Sie alle, wie trocken ist Ihre Zunge gerade. Das muss nicht bei jedem funktionieren, aber es wurde von diesem Stamm als Indiz für Schuld gedeutet. Ich will damit nur sagen, die Heiden wissen um ein Gewissen. Sie beweisen, Vers 15, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Und darum sind die Heiden, sagt Paulus, deswegen führt er das sie aus, schuldfähig. Sie sind schuldfähig. Sie sind behaftbar, auch wenn sie das alttestamentliche Gesetz nicht kennen. Auch wenn ihnen nie jemand aus der Bibel vorgelesen hat, weil Gott sie als moralisch bewusste Verantwortungswesen geschaffen hat. Das ist der Fingerabdruck. Allerdings der Grad ihrer Verantwortung richtet sich jeweils nach dem, was sie wissen. Und darum werden die Juden auch noch mal strenger beurteilt als die Heiden. Die Juden zuerst, sagt Paulus, weil sie am meisten bekommen haben, weil Gott sich ihnen offenbart hat, weil Gott ihnen das Gesetz anvertraut hat. Die Juden zuerst. Aber auch die Heiden sind schuldfähig. Auch die Heiden können sich nicht auf Unzurechnungsfähigkeit berufen. Auch die Heiden können sich nicht auf Nicht-Informiert-Sein berufen. Weil Gott ihnen ein inneres Wissen um Gut und Böse eingepflanzt und auf die Tafel ihres Herzens geschrieben hat. Und darum zählt in Gottes Gericht kein Ansehen der Personen. Alle werden bei ihrer Verantwortung gepackt. Also in Gottes Gericht zählen Werke. Zweitens, in Gottes Gericht zählt kein Ansehen der Personen. Und zum Schluss, im letzten Vers, da tippt Paulus noch kurz ein drittes Prinzip an, das in Gottes Gericht zählt. Ein drittes Prinzip, das steht im Vers 16. Da redet er von dem Tag, also von diesem Gerichtstag. Was wird da noch geschehen? Da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird nach meinem Evangelium. Das ist das Dritte. In Gottes Gericht zählen Motive. In Gottes Gericht zählt nicht nur Werke, in Gottes Gericht zählt nicht nur kein Ansehen der Person, sondern das Dritte ist, in Gottes Gericht, sagt Paulus hier in Vers 16, zählen Motive, innere Beweggründe. Gott wird das Verborgene der Menschen richten. Gott wird es tun. Alle werden vollkommen von Gott durchschaut. Gott sieht durch alle vordergründigen Verkleidungen durch. Gott sieht durch deine Maske hindurch. Gott sieht durch die Kulisse deiner Wohlanständigkeit hindurch. Gott sieht bis auf den Grund deines Herzens hindurch. Gott sieht durch deine ganze Traditionalität hindurch. Gott kennt deine und meine Motive bis in den letzten Winkel. Und auch dieses letzte Gerichtskriterium wird in der Bibel immer wieder erwähnt. Es gibt diesen Vers in Jeremia 17, Vers 9 bis 10. Das ist so ein Schlüsselvers. Er sagt, es ist das Herz ein trotziges und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Und dann kommt die Antwort. Ich, der Herr, sagt Gott. Ich kann das Herz ergründen und die Nieren prüfen. Hatten wir vorhin schon. Gott sagt, ich kann das Herz ergründen und ich kann deine Nieren prüfen, dein Innerstes prüfen. Und dann kommt, und ich gebe einem jeglichen nach seinem Tun. Nämlich nach den Früchten seiner Werke. Gott kennt uns und Gott beurteilt uns. Oder auch wenn Sie Psalm 139, den Anfang davon lesen, dann wird es auch dort nochmal so deutlich gesagt. Das ist schon bewegend. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze auf oder stehe, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Also du schaust mich total. Meine Motive, meine Beweggründe, meine Ängste, meine Ziele, meine geheimen Leidenschaften. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Gott richtet das Verborgene, sagt Paulus. Gott bewertet meine Motive. Und darum diese leidenschaftliche Bitte von David, der das begriffen hatte, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Psalm 51, Vers 12. Bring meine Motivwelt in Ordnung, bring meine Beweggründe in Ordnung. Reinige mich, mach die Dinge klar in meinem Herzen. Herr, bewahre mich von meinen falschen Zielen, von meinen falschen Gedanken. Und wie endet Psalm 139? David sagt, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz und prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und führe mich auf deinem ewigen Weg. Erforsche mich, Gott, ich weiß, du bewertest meine Motive, ich weiß, du durchschaust meine Beweggründe, aber ich will nicht verloren gehen, Herr, ich will nicht schuldig bleiben. Bitte, durchforsche mich und verändere mich und vergib mir und mach mich immer wieder rein. Also, in Gottes Gericht, da zählt nicht nur, was wir tun, sondern in Gottes Gericht, da zählt, was wir damit wollen, wonach wir streben. In Gottes Gericht zählt, was uns treibt, was uns antreibt, was uns lenkt. Und liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, es ist nicht leicht, diesen Versen standzuhalten. Es ist nicht leicht, diesen Versen standzuhalten. Aber Gott will nicht, dass wir im Ungewissen tappen. Und deshalb legt der Herr uns diese Grundlinien vor, damit wir uns darauf einstellen können. Damit wir wissen, was in Gottes Gericht zählt. Wir haben gesehen, in Gottes Gericht zählen die Werke. In Gottes Gericht zählt kein Ansehen der Person. Also die Juden sind nicht besser, weil sie das Gesetz haben. Und die Heiden können sich nicht rausreden, weil sie das Gesetz nicht haben. Kein Ansehen der Person. Und schließlich, in Gottes Gericht zählen die Motive. In Gottes Gericht zählen die inneren Beweggründe. Puh, und wir sagen, Paulus, du kannst uns doch nicht nach Hause schicken. Macht er auch nicht. So schickt uns Paulus nicht nach Hause, auch nicht aus diesem Text heraus. Denn schauen Sie hin, im letzten halben Vers dieses Abschnittes, da öffnet Paulus wieder eine Tür. Da öffnet er wieder eine Tür, durch die gleißendes Licht auf diesen Text fällt. Er sagt nämlich, und das müssen wir zum Schluss noch genau verstehen, Gott wird das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten, nach meinem Evangelium, nach meiner frohen Botschaft. Also Gott wird das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten, nach meinem Evangelium. Es ist so gut und so nötig, dass das hier noch steht, ihr Lieben. Leute, sagt Paulus, was ich euch hier über das Gericht mitteile, ist Teil meines Evangeliums. Was ich euch hier über das Gericht mitteile, ist Teil meines Evangeliums. Es ist eine Seite der Medaille des Evangeliums. Das Evangelium ist die Münze. Und diese Münze, diese Medaille hat zwei Seiten. Das Gericht ist Teil des Evangeliums, verstehen Sie? Die eine Seite, das Gericht. Und Paulus sagt insgesamt in seiner seinen Briefen, du kannst und darfst das Gericht niemals vom Rest des Evangeliums trennen. Du musst immer beide Seiten der Medaille sagen. Und deswegen schreibt er hier in diesen Vers nochmal das Evangelium rein. Gott wird das Verborgene durch Jesus Christus richten nach meinem Evangelium. Das heißt, vergiss nie, das Gericht ist ein Teil des Evangeliums. Das Gericht ist ein Teil des Evangeliums. Und wenn du vom Gericht sprichst, dann musst du immer auch von der anderen Seite der Medaille reden. Nämlich vom Evangelium, das steht ja am Ende in Vers 16, weil du die Menschen sonst in eine Verzweiflung stürzt, die Gott nicht will. Es gibt eine heilsame Verzweiflung und es gibt eine verzweifelte Verzweiflung. Der lebendige Gott doch, und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass wir uns das klar machen, der lebendige Gott ist nicht, wie jener alte römische Herrscher, genannt Brutus der Ältere, von dem eine Geschichte erzählt, dass seine beiden Söhne dabei aufgeflogen wären, wie sie einen Umsturz der Regierung planten. Sie wurden zum Tode verurteilt und bei der Gerichtsverhandlung zeigten sie tiefe Reue. Sie bettelten um Gnade. Sie gaben ihre Schuld zu. Sie appellierten am Ende sogar an den Vater als Vater. Und er hat alles vom Tisch gewischt. Dieser Brutus der Ältere. Die Mehrheit der Zuschauer in diesem Prozess plädierte für die Begnadigung der Söhne. Und es hat nichts genützt. Brutus ließ sich nicht erweichen. Er ordnete diese Hinrichtung an und er wohnte ihr bei. Ungerührt scheinbar. Und hinterher kommentierte einer, der Vater wurde verschlungen vom Richter. Die königliche Liebe zum Recht erstickte alle väterliche Liebe für das Kind. Verstehen Sie? Der Vater wurde verschlungen vom Richter. Die königliche Liebe zum Recht erstickte alle väterliche Liebe für das Kind. Und ihr Lieben, der lebendige Gott ist anders. Der ist nicht so. Bei dem wird die väterliche Liebe zum Kind nicht erstickt durch die göttliche königliche Liebe zum Recht. Der lebendige Gott lässt dir zurufen durch 2. Petrus 3, Vers 9. Gott ist langmütig gegen uns. Gott ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass irgendjemand verloren werde, sondern dass jedermann Raum zur Bekehrung habe. Dass jedermann Raum habe, umzukehren. Und deswegen ist das so gut, dass hier in Vers 16 steht, Gott wird richten durch Jesus Christus. Er ist der Richter und er ist zugleich der Retter. Der Richter ist der Retter. Und am Ende, wenn es um diese beiden Ausgänge geht, ewiges Leben, Vers 7, Herrlichkeit, Ehre, Friede, Vers 10, also Himmel, und Grimm und Zorn, Vers 8, Drangsal und Angst, Vers 9, also schreckliche Hölle, auf ewig. Wenn es um diese beiden Ausgänge geht, am Ende zählt für mich und für Sie nur Jesus. Am Ende zählt für mich und für Sie nur Jesus. Und darum zählen in Gottes Gericht nicht nur die drei Prinzipien, die wir bisher genannt haben. Es zählen nicht nur die Werke, es zählt nicht nur kein Ansehen der Person, es zählen nicht nur die Motive, die inneren Beweggründe, sondern es kommt ein viertes Prinzip dazu. Es kommt ein viertes Prinzip dazu. Und dieses vierte Prinzip ist in seiner Wirkung stärker als die drei anderen Prinzipien zusammen. Dieses vierte Prinzip ist in seiner Wirkung stärker als die drei anderen Prinzipien zusammen. Und das vierte ist, in Gottes Gericht zählt am Ende nur Jesus. Verstehen Sie? Im Gottes Gericht zählt am Ende nur Jesus. Vers 16, Gott wird richten durch Jesus Christus. Er ist der Richter und der Retter. Und am Ende, wie gesagt, wenn es um Himmel und Hölle geht, zählt für mich und für Sie nur Jesus. Und dann zählt nur die eine Frage, ob Sie mit Jesus in diesem Gericht stehen oder ob Sie alleine da stehen wollen. Es zählt nur Jesus, ob Sie mit Jesus über die letzte Linie gehen oder ob Sie auf eigene Faust vor den Thron Ihres Schöpfers treten wollen, auf eigene Faust und auf eigene Rechnung. Etwa 30 Jahre vorher hatte Paulus auch noch gedacht, er könne es sich leisten, allein vor seinen Schöpfer zu treten. Mit seiner Religiosität, mit seiner soliden Theologie, mit seinem Eifer, seinem religiösen Eifer, mit seinen vielen guten Werken. Und dann hat Gott ihm die Augen geöffnet für sein eigenes Herz, für seine eigene Schuld. Und dann hat Paulus kapiert, auf der Seite derer, die durch ihr gutes Leben und ihre Werke und ihre Religiosität und ihre Anständigkeit gerecht werden und gerettet werden, steht keiner. Diese Spalte ist leer. Wir gehören alle zur Gruppe B. Und das ist ihm aufgegangen. Und circa 8 Jahre, bevor Paulus diese Verse hier im Römerbrief schrieb, hat er in Athen auf dem Areopag zu vielen Heiden gepredigt. Und da hat er ihnen genau diese Botschaft gesagt. Er hat gesagt, der lebendige, persönliche Gott, liebe Zeitgenossen, liebe Philosophen, liebe Heiden hier in Athen, er ist euch nahe gekommen. Er hat euch lieb. Er will euch retten. Aber hört, hört, was er euch ausrichten lässt. Und dann hat Paulus diesen Satz gesagt, Vers 30, Apostelgeschichte 17 ab Vers 30. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass sie an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten wird mit Gerechtigkeit durch einen Mann. Und das ist wieder das Gleiche, wie er hier schreibt. Er wird richten durch Jesus. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Zitat Ende. Gott hat etwas Großes getan. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Das ist nachprüfbar. Dafür gibt es Zeugen. Und damit hat er bewiesen, er hat alle Autorität. Und es ist gültig, dass er am Kreuz gestorben ist. Und jetzt ist er der eine, der euch retten kann. Und er bietet euch den Glauben an. Das heißt, er bietet euch an, euch an Jesus zu hängen und euch von ihm sicher durch dieses Gericht hindurchbringen zu lassen. Und das ist, und dann sind dort auf dem Areopag Entscheidungen gefallen. Es sind Entscheidungen für Jesus gefallen und Entscheidungen gegen Jesus gefallen. Und so ist es durch die ganze Geschichte hindurch immer gegangen, wo diese Botschaft verkündigt wurde. Es sind Entscheidungen gefallen. Entscheidungen für Jesus und Entscheidungen gegen Jesus. Welche Entscheidungen fallen heute? Das ist die wichtigste Information über Gottes Gericht. Dass am Ende nur Jesus zählt. An ihm entscheidet sich alles. Ob du ihn hast oder ob du ihn nicht hast. Und darum schließe ich mit der Geschichte von einem Schwerverbrecher, der ein alter Kollege vor vielen Jahren mal erzählt hat. Ich weiß nicht mal, ob die Geschichte exakt so passiert ist. Darauf kommt es in dem Fall auch gar nicht an. Sie spielt in den USA. Ein junger Mann wurde zum Tode verurteilt. Er hat ein Mädchen getötet. Und jetzt saß er in der Todeszelle und wartete auf seine Hinrichtung. Klassische Gerichtsszene. Und unterdessen gingen bei dem zuständigen Gouverneur viele Briefe ein, die sich für eine Begnadigung des jungen Mannes aussprachen. Er habe im Affekt gehandelt, er sei bis dahin nie kriminell geworden und so weiter. Und der Gouverneur hat das geprüft und er war schließlich überzeugt, dass es richtig sei, diesen jungen Mann zu begnadigen und ihn nicht zu töten. Der Gouverneur ließ ein Begnadigungsschreiben aufsetzen und besuchte den Angeklagten in seiner Todeszelle, wo er auf die Exekution wartete. Und als der Gouverneur eintrat, dachte der Verurteilte, es handle sich um den Gefängnispfarrer, den er ablehnte. Und er hat gesagt, ich will nichts von Ihnen. Gehen Sie weg. Und der Gouverneur wollte ihm das erklären. Er sagte, ich will Ihnen doch helfen. Nein, bleiben Sie draußen. Und schließlich hat er den Gouverneur rausgeschmissen und nie erfahren in dieser Situation, was der ihm mitbringen wollte, nämlich das Begnadigungsschreiben. Schließlich ging der Gouverneur ergebnislos davon. Die letzte Frist für eine Begnadigung verstrich. Einige Tage später erfuhr der Verurteilte dann, wen er abgewiesen hatte und warum dieser Mann im schwarzen Anzug zu ihm gekommen war. Aber da war es zu spät. Und jetzt erst ging ein Ruck durch sein Gewissen. Und deshalb formulierte er als seinen letzten Wunsch, bitte sagen Sie es allen. Sagen Sie es allen, die von meiner Hinrichtung hören. Ich werde nicht hingerichtet, weil ich das Mädchen ermordet habe, sondern ich werde hingerichtet, weil ich die Begnadigung abgelehnt habe. In Amerika wird das vielleicht nur eine Geschichte, aber in Gottes Gericht wird es die tausendfache Realität sein. In Gottes Gericht werden tausend und hunderttausendfach Menschen verurteilt werden zur ewigen Verdammnis. Nicht wegen ihrer Sünden, sondern sie gehen verloren, weil sie die Begnadigung durch Jesus abgelehnt haben. Wer am Ende verloren geht, geht nicht verloren wegen seiner unzureichenden Werke. Er geht nicht verloren wegen seiner fragwürdigen Motive. Er geht nicht einmal verloren wegen seiner Selbstsucht, sondern er wird deshalb gerichtet, weil er die Begnadigung durch Jesus abgelehnt hat. Aber noch ist Jesus nicht weggegangen, wie dieser Gouverneur. Noch steht das Kreuz von Jesus mitten in dieser Welt. Dort hat er alles für uns getan. Dort hat er die Strafe für uns bezahlt. Dort hat er das Gericht auf sich genommen, das wir verdient hätten wegen unserer schlechten Werke. Er hat es stellvertretend getragen. Dort hat er mit seinem sündlosen Leben die Strafe bezahlt, die wir niemals hätten bezahlen können. Noch steht das Kreuz von Jesus mitten in der Welt. Noch ruft er, noch lässt er sein Evangelium verkünden. Er ist der Richter und er ist der Retter. Und möge er auch dein Retter sein. Er ruft dich heute. Amen.